Ja, lieber Vater, hab Dank, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen, in jedem Augenblick, dass wir zu dir kommen dürfen, dem Herrn aller Herren, dem Vater der Liebe, dass wir in dein Herz schauen dürfen, dass du uns in Jesus Christus geoffenbart hast. Und wir dürfen an deinem Herzen unsere Heimat finden. Und wir dürfen unter deinem wohlwollenden Blick leben, unter deinem wohlwollenden, liebenden Blick innerlich heil werden und auch befähigt werden, dass wir als Lichter in dieser Welt unter einem dunklen Geschlecht leuchten können, dass wir Orientierung sind für Menschen, die auf der Suche sind, oft ohne es zu wissen, auf der Suche nach dir. Es gibt so viel Trostlosigkeit, so viel Not in unserer Zeit. Danke, dass du noch dein Wort sagen lässt, dass du noch hineinrufst, hineinwirbst und lockst. Und so möchte ich dir danken auch für diesen Abend, dass du uns dein Wort schenkst, um uns innerlich zu kräftigen, zu stärken, aufzurichten, zu erquicken, vor allem um uns selbst ganz neu groß und lebendig zu werden, dass wir unseren Alltag im Vertrauen auf dich wagen, leben und dir zur Ehre, zur Verherrlichung leben können. Danke, dass du jetzt dazu auch nur segnest und uns ein offenes Herz schenkst, das auf dich ausgerichtet ist. Danke für deine Gegenwart. Amen.
Ja, das war gestern eine Geschichte, gell, mit Nabal und Abigail. Oder Abigail und Nabal. Ich nenne sie immer The Beauty and the Beast. Es war eine nicht sehr gute Ehe. Ja, gestern Abend war Abigail, am Vormittag war Jonathan. Und ich finde es immer sehr tapfer, sehr mutig, dass diese Frau David geheiratet hat, nach einer unglücklichen Ehe mit Nabal. Denn das war nicht so romantisch, wie wir vielleicht dachten. Er war ja ein Flüchtling. Er war auf der Flucht. Er hatte kein Zuhause. Er hatte ihr noch nichts zu bieten, außer die Verheißungen Gottes, die noch nicht sichtbar waren. Aber sie hat sich ihm angeboten als Dienerin und damit hat sie sich auch Gott angeboten als Dienerin. Und es war ihr wichtig, dass Gott seine Verheißungen durch David verwirklichen konnte. Und sie wollte Anteil daran haben. Das war 1. Samuel 25 und heute sind wir auf einmal in 2. Samuel 6. Das heißt, dass wir einiges liegen lassen, dass wir 1. Samuel nicht fertig gelesen haben. Wichtig ist aber, dass wir wissen, dass Saul inzwischen gestorben ist und auch seine Söhne, also auch Jonathan, ist gestorben. 1. Samuel 31 erzählt diese Geschichte von einer Niederlage von Israel gegen die Philister und Sauls Sterben und seine Söhne. Und das zweite Buch Samuels, das fängt dann an mit Davids Trauer und Klage um Jonathan und um Saul. Das finde ich so beeindruckend. Er klagt, er trauert um Saul, von dem er eigentlich nur Schlechtes erfahren hat. Er sagt nicht, endlich sind wir den los. Nee, er trauert. Er trauert um das Ganze, wie auch Samuel getrauert hat um Saul. Wie das alles gegangen ist, da gibt es keine Schadenfreude, nichts. Es fängt an mit Trauer und ergreifend in Kapitel 1 vom zweiten Buch Samuel ist Vers 26, wo es dann um Jonathan geht und wo David sagt, mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. Über alles lieb warst du mir. Wunderbar war mir deine Liebe mehr als Frauenliebe. Die zwei waren wirklich miteinander verknüpft. Sie hatten einen Bund mit Gott geschlossen. Miteinander geschlossen vor Gott. Und es war eine pure Liebe. Es kann mich total stören, dass viele Leute heute sagen, die waren homosexuell. Und deswegen steht das da. Das waren die nicht. Es waren Männer Gottes und wenn man ihre Freundschaft betrachtet und sieht, wie das gelaufen ist, das war so nicht. Aber David trauert um Jonathan, mir ist weh um dich, mein Bruder Jonathan. In Kapitel 2 vom zweiten Buch Samuel lässt sich David in Hebron nieder und er wird dort gesalbt zum König über das Haus Juda. Aber damit sind die alten Probleme noch nicht vorbei. Saul ist zwar tot, Aber es gibt noch immer Menschen, die auf seiner Seite standen und noch immer auf seiner Seite stehen. Und das heißt, dass der Streit zwischen dem Haus Davids und dem Haus Sauls weitergeht. Viele Intrigen, viele Schwierigkeiten, viele Probleme. Auch Menschen, die dann auf einmal untreu sind und auf die andere Seite wechseln. Es ist sehr unübersichtbar manchmal. In Kapitel 5 wird David dann König über ganz Israel. Wird gesalbt von den Ältesten Israels. Es kommen alle Stämme Israels auch zu ihm in Hebron und sie erklären David gegenüber ihre Treue. Und sie betonen auch die alte Verheißung Gottes an ihn. Der Herr hat zu dir gesprochen, du sollst mein Volk Israel weiden und du sollst Fürst sein über Israel. Wenn sie das genauer nachlesen wollen, einfach anfangen in 2. Samuel und weiterlesen. David wird insgesamt in Jerusalem 33 Jahre regieren und in Hebron über Juda, also ein Teilgebiet, ein Stamm, hat er knapp 7 Jahre regiert. Also 40 Jahre König gewesen, 33 Jahre davon in Jerusalem über ganz Israel. Er hat Jerusalem erobert von den Jebusitern, das wird jetzt seine neue Residenz. Und die Stadt bekommt gleich einen neuen Namen, und zwar die Stadt Davids. Wir kennen Jerusalem auch als Stadt Davids. Und hier breitet David auch sein privates Haus aus. Er nimmt sich neue Frauen, neue Nebenfrauen aus Jerusalem, und es werden immer mehr Söhne und Töchter geboren. Ich denke, Maike Sachs hat gestern schon ein bisschen angedeutet, er hatte ziemlich viele Frauen, ziemlich viele Beifrauen, das ist uns nicht so angenehm, das verstehen wir auch nicht richtig. Das muss man vielleicht in dieser Zeit verstehen, trotzdem ist es nicht so, dass Gott sich darüber freut, wenn Frauen mehrere Männer haben oder Männer mehrere Frauen. Dann kommt 2. Samuel 6 und wir erfahren dort, dass David sich mit 30.000 Mann aufmacht, um die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. David versammelte, Vers 1 in 2 Samuel 6, alle Auserlesenen in Israel, 30.000 Mann. Und David machte sich auf und zog hin mit dem ganzen Volk, das bei ihm war, nach Bala in Juda, um von dort die Lade Gottes heraufzuholen. Die war also nicht in Jerusalem, erzähle ich später. Die Lade Gottes, über die der Name des Herrn, der Name des Herrn der Heerscharen, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Wird nicht einfach heute Abend, aber faszinierend. Und ich denke, ich möchte zuerst kurz etwas über diese Bundeslade sagen. Es wird zum ersten Mal darüber gesprochen in 2. Mose 25. Dort wird beschrieben, dort wird Mose gesagt, dass er diese Lade herstellen soll und wie sie aussehen soll. Sie ist das Zentrum des Heiligtums, das Gottesvolk, dieses große Heiligtum, das sie mit sich getragen haben während der Wüstenreise und das sie mitnehmen sollten. Und es ist das Zentrum, das Gottesvolk seinem Volk machen soll. Die Bundeslade kommt langsam zum Vorschein, ist nach den Worten Gottes in 2. Mose 25, 8, merken Sie sich bitte diesen Vers, 2. Mose 25, 8, ein Heiligtum, damit ich in ihrer Mitte wohne. Die Bundeslade war eine rechteckige Kiste, wenn ich das ein bisschen unheilig sagen darf, von etwa 1,20 Meter lang und 60 Zentimeter tief und breit. Sie war aus Akazienholz gemacht und sowohl auf der Innenseite als auch auf der Außenseite mit purem Gold überzogen. Die Deckplatte oder sogenannte Sühneplatte, die war von purem Gold. Und an beiden Enden davon stand eine goldene Cherubim mit den Flügeln nach oben ausgebreitet, die Deckplatten mit den Flügeln überdeckend und ihre Gesichter waren der Deckplatte zugewandt. Ja? Alles klar. An den beiden Enden der Deckplatte gab es 4 goldene Ringe, also auf beiden Seiten, 2, 2, 2 an jeder Längsseite. Und durch diese wurden Stangen aus Akazienholz mit Gold überzogen geschoben, damit man die Lade tragen konnte. Die Stangen sollten nie entfernt werden. Wer darüber nachlesen möchte, wer das nochmal nachlesen möchte, 2. Mose 25, Verse 10 bis 22. Wir lassen das Bild noch kurz stehen, bitte. In der Bundeslade befanden sich drei Dinge, drei Gegenstände, die man auch das Zeugnis oder die Mahnzeichen nennt. Das war einmal ein Topf mit Manna, das war das Brot, womit der Herr sein Volk in der Wüste ernährt hatte, 2. Mose 16, Vers 15. Dann waren das die Tafel, worauf das Gesetz Gottes geschrieben war, die Mose vom Berg Sinai mitbrachte, 2. Mose 34. Und dann war das der Stab von Aaron, der geblüht hatte, 4. Mose 17, 23 und 25. Also drei Gegenstände. Von Aaron. Drei Zeugnisse von Gottes Anwesenheit und Treue. Das Brot, er sorgt. Das Brot, er sorgt. Die Tafel, er gebietet. Die Tafel, er gebietet, er führt. Der Stab, er rettet. Alles Dinge, die auch auf Jesus zutreffen. Er sorgt, er ist sogar das Brot des Lebens. Er gebietet, er hat das Gesetz erfüllt, er will uns führen und leiten, er rettet, er ist der Erretter. Die Bundeslade war eine bleibende Erinnerung und als solche auch ein konkreter Hinweis nach dem Wesen Gottes, aber sie war mehr. Ich habe vier Dinge, möchte ich auflisten, die die Bundeslade der Bibel nach war. Sie war der Wohnort Gottes. 2. Mose 25, Vers 22. Und dort werde ich, spricht der Herr, dir begegnen und von der Deckplatte herab zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, werde ich alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen werde. Sie war der Wohnort Gottes, von dort spricht er mit seinem Volk und zwar durch den Priester, der einmal im Jahr in das Heiligtum ging, ein Opfer brachte, die Sündendeckel mit Blut besprengte und dann mit einer Botschaft Gottes zurückkam. Sie war auch zweitens Gottes Thron auf Erde. In 1. Samuel 4, Vers 4a ist die Rede von der Lade des Bundes des Herrn, der Herrscherin, der über den Cherubim thront. Gott war dort anwesend. Sie war drittens der Ort, wo Gottes Herrlichkeit wohnte. Ezechiel 9, Vers 3. Und letztlich, sie war der Ort, von wo Gott mit seinem Volk redete, sagte ich eigentlich schon, 2. Mose 25, 22. Sie war der Wohnort Gottes, 2. Mose 25, 22. Sie war Gottes Thron auf Erde, 1. Samuel 4, 4a. Sie war der Ort, wo Gottes Herrlichkeit wohnte, Ezechiel 9, Vers 3. Und sie war der Ort, von wo Gott mit seinem Volk redete, 2. Mose 25, 22 und 4. Mose 7, 89. Wer darüber nachzudenken beginnt, sieht da viel Ähnlichkeit mit Jesus. Jesus ist eigentlich die Bundeslade. Nach Hebräer 1, Vers 1 spricht Gott auch heute in seinem Sohn zu uns. Die Bundeslade ist immer mit dem Volk mitgezogen. Wir erinnern uns vielleicht an den Einzug ins verheißene Land, Jericho, rund um die Stadt. Bundeslade ging voran. Immer gingen die Priester mit der Bundeslade voran. Die Priester mussten die Bundeslade tragen auf den Schultern. Und es durften auch nur Leviten sein, also Menschen, auch die sich geheiligt hatten. Die Bundeslade war heilig. Es ging nicht um irgendein Volk, das eine Stadt erobern wollte bei Jericho. Es betraf das Volk, das das Eigentum des Heiligen Gottes war. Es betraf das Volk, das Gott in ihrer Mitte hatte. Das Gott in ihrer Mitte hatte. Und in 2. Samuel 6, Vers 2 habe ich gerade vorgelesen. Da steht dann über die Lade, über die der Name des Herrn, der Herrscharen, der über den Cherubim thront, ausgerufen worden ist. Danke. Also im heutigen Text erfahren wir, dass David, der König über ganz Israel geworden ist, jetzt die Bundeslade nach Jerusalem bringen will. Der Mann Gottes fängt nicht gleich damit an, Ordnung in seinem Land zu bringen oder sein Land und sein Volk zu organisieren. Nein, das Wichtigste ist ihm, dass die Gegenwart Gottes zurückkommt nach Jerusalem, zurückkommt zum Zentrum Israels. Er macht das zur Priorität. Er sagt in 1. Chroniker 3, Vers 13, wir wollen die Lade unseres Gottes zu uns herüberholen, denn in den Tagen Sauls haben wir sie nicht aufgesucht, haben wir nicht nach ihr gefragt. Die Bundeslade war Israel abhanden gekommen, werde das gleich erklären, und schon seit 80 Jahren nicht mehr in ihrer Mitte. Interessant ist, dass das Leben inzwischen ganz normal weitergelaufen war, als wäre Gott in der Mitte. Gott war anwesend, er hat auch gesprochen. Durch Samuel, durch andere Propheten, durch Gad, durch andere Propheten. Aber er war nicht in ihren Herzen in der Mitte. Es war nicht so, dass sie ihn wirklich eifrig und mit ganzem Herzen gesucht haben. Ich denke, wie oft ist das in unseren Kirchen und Gemeinden nicht auch der Fall, dass das alles normal weitergeht. Jemand hat mal gesagt, wie wäre das, wenn in unseren Kirchen der Heilige Geist weggenommen werden würde, dann würde alles normal weiterlaufen oder sehr viel in vielen Kirchen, weil wir oft nicht abhängig sind von Gott. Wir organisieren, wir tun, wir haben die besten Ideen für Gott. Wir wollen ihn dienen, aber wir befragen ihn kaum. Wir machen das aus bestem Willen, aber oft sind wir nicht abhängig von Gott. Und das werden wir in dieser Geschichte auch sehen. Ganz kurz, warum ist die Bundeslade Israel abhanden gekommen? Es hat einen Krieg gegeben zwischen Israel und den Philistern, wie oft. Und da ging es Israel nicht gut. Und dann haben die Ältesten gesagt, wir sollen die Bundeslade aus dem Zelt der Begegnung holen. Der befand sich damals in Silo. Und wir sollen die Bundeslade mit zum Schlachtfeld nehmen. Dann geht es uns gut. Das war doch damals auch so in Jericho. Die Bundeslade hilft uns. Aber das Problem war, dass sie Gott nicht befragt hatten. Das war ihre Idee. Sie meinten, so geht es uns besser. Aber es ist nicht gut gegangen. Die Philister haben gesiegt und die Philister haben die Bundeslade mitgenommen. Sie erbeuteten die Bundeslade. Als der Priester Eli das erfuhr, das war zu seiner Zeit, das war der Priester, wo Samuel aufgewachsen ist, dann fiel er von seinem Stuhl und ist gestorben. Und seine Söhne sind in dem Kampf gestorben, seine Frau ist auch gestorben. Eine Katastrophe, als das mit der Bundeslade passierte. Für die Israeliten war dieser Verlust natürlich auch eine Katastrophe. Denn Gott war auf diese Art und Weise, wie er das auch vorgeschrieben hatte, nicht mehr in ihrer Mitte. Aber die Philister freuten sich natürlich. Die dachten, wir haben jetzt das Geheimnis von Israel und jetzt wird es uns gut gehen. Und was haben die getan? Die haben die Bundeslade aufgestellt im Tempel, in den Tempel ihres Abgottes Dagon. Und damit fing das große Elend an im Philisterland. Denn es geschahen dort im Tempel auf einmal ihre Dinge. So fiel die Statue des Philistergottes Dagon von ihrem Sockel und zerbrach. Und es geschah noch einiges und bald kamen die Philister zu der Einsicht, dass diese Lade ein gefährliches Objekt war und dass sie die Lade eigentlich nicht mehr behalten wollten und so entschlossen sie sich, die Bundeslade an Israel zurückzugeben. Und dann haben sie sich von ihren Wahrsagern und Priestern sagen lassen, wie das vor sich gehen sollte und dann haben sie eben den Transport organisiert auf ihre Art und Weise mit abergläubischen Riten, mit Opfern und mit großem Ehrfurcht, aber alles heidnisch. Sogar die 5 Philisterkönige sind extra mitgekommen, das war eine große Sache. Kurz nach der Grenze des Gebietes der Philister, da waren sie in dem israelitischen Ort Bet-Shemet, haben sie die Bundeslade an die Israeliten übertragen und dann ist es schief gegangen. Nachzulesen in 1. Samuel 6, da sind wir jetzt nicht, ich erzähle das mal nach. Es ging bei der Übertragung schief und zwar sehr schief, es sind tausende Israeliter gestorben. Warum? Sie wurden von Gott geschlagen. Warum? Es waren Leviter, die die Bundeslade annahmen. Es durften nach 5. Mose 10,8 nur Leviten sein, nur Priester sein. Aber sie handelten falsch. Sie waren total erfreut, dass die Bundeslade zurückkam und sie haben die Bundeslade auf einen großen Stein gesetzt oder gestellt, sodass alle sie sehen konnten. Aber die Bundeslade war heilig. Die sollte nicht zur Schau gestellt worden. Die stand ja immer im Heiligtum hinter dem Vorhang, war nur vom Priester gesehen. Und so ist da ziemlich viel schiefgegangen. Sie stellten die Bundeslade zur Schau, das war eine Beleidigung Gott gegenüber und er hat viele Menschen geschlagen. Ja, so waren die Leute in Beth Shemesh, die Israeliter, auch sehr betroffen. Die Philister sind natürlich schon längst weg gewesen, haben gedacht, wir haben das Problem nicht mehr. Jetzt wollten die Leute in Beth Shemesh die Bundeslade auch nicht mehr bei sich haben. Und es wurden dann Boten nach Kirjat Jearim geschickt, einen anderen Ort. Man sollte die Lade abholen. Und das geschah. Und die Lade kam dann in das Haus eines Priesters, Abonadab. Und sein Sohn Eleazar wurde geheiligt und sollte über die Lade wachen. In Kirjat Jearim, in Juda, von dort aus konnte man Jerusalem schon sehen, also sehr nahe, aber noch nicht da, wo sie sein sollte. Und jetzt will David die Lade nach Jerusalem bringen. Nicht nach Silo, wo das alte Zelt der Begegnung sich noch befand, sondern nach Jerusalem, wo er extra ein neues Zelt aufgerichtet hatte für die Präsenz, für die Gegenwart Gottes. Und jetzt versammelt er in 2. Samuel 6 30.000 Mann aus Erlesenen, heißt es, und er macht sich auf nach diesem Dorf Kirjat Jearim, um die Bundeslade zu holen. Es ist a holy mission, eine heilige Mission. Es ist ihm sehr wichtig und von daher wird auch alles sehr sorgfältig vorbereitet. Ich lese mal vor in 2. Samuel 6. Sie stellten die Lade Gottes, Vers 3, auf einen neuen Wagen. Und so brachte man sie aus dem Haus Abinadabs, das war der Priester, wo die Lade war, das auf dem Hügel war. Usa aber und Achjo, die Söhne Abinadabs, führten den neuen Wagen. Und sie trugen sie aus dem Haus Abinadabs weg, das auf dem Hügel war. Usa ging neben der Lade Gottes, während Achjo vor der Lade herging. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Wacholderhölzern, mit Zithern und mit Harfen, mit Tamburinen, mit Rasseln und mit Zimbeln. Und als sie zur Tenne nach uns kamen, da streckte Usa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa. Und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. Der starb dort, bei der Lade Gottes. Und es wurde David heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Usa so weggerissen hatte. Und man nannte diesen Ort Perez Usa, so heißt er, bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gathiters. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Haus Obed-Edoms des Gathiters und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Es wird alles sorgfältig vorbereitet. Es wird ein neuer Wagen gebaut für diesen besonderen Transport, Vers 3. Der Wagen soll von Rindern gezogen werden. Das sind natürlich super Rinder gewesen. Jung, makellos, frisch gewaschen, geputzt, alles in bester Ordnung. Aber als die Lade Gottes auf den neuen Wagen weggeführt wird, gehen die beiden Söhne des Priesters mit, auch eine gute Sache. Achjo geht vor der Lade aus, sein Bruder Usa geht neben der Lade, aber sie sind nicht alleine, es sind noch 30.000 Menschen dabei. 30.000 auserlesene Männer, vielleicht waren auch Frauen dabei. Es ist also eine ganze Truppe gewesen. Vers 5, und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Wacholderhölzern, mit Zithern, mit Harfen, mit Tamburinen, mit Rasseln und mit Zimbeln. Wenn ich das lese, dann denke ich immer, da wäre ich gern dabei gewesen, ich mag ein Fest. Und das hört sich alles sehr erfreulich an. Es erinnert mich an das Tanzen und Singen, als das Volk Gottes aus Ägypten befreit war. Und da lesen wir doch von der 90-jährigen Miriam, die vor den Frauen ausgetanzt hat mit ihren Tamburinen und wie ein junges Mädchen. Da haben alle sich total gefreut und so hört sich das hier auch an. Ich finde es auch beeindruckend, was der König alles organisiert hat, oder? 30.000 Mann hat er auf die Beine gebracht. Das war ein beachtlicher Aufwand. Und er hat wahrscheinlich Boten an Abinadab gesandt mit seinen Verordnungen über den neu zu bauen Wagen. Er hat auch geschrieben, wie das sein musste mit den Rindern. Alles für den Transport. Kurz gesagt, er hat sein Bestes getan, damit es diesmal nicht schief gehen würde. Denn es war vorher schief gegangen, als die Lade auf den Felsen aufgestellt wurde und Menschen gestorben sind. Er wollte Gott diesmal nicht beleidigen. Er wollte sicher sein, dass Gott sich freuen würde. Aber dann kommt in Vers 6 die Katastrophe. Die Rinder, die möglicherweise unruhig geworden sind von allem Lärm und von aller Aufregung, 30.000 Menschen, Musik, Singen, Tanzen, die reißen sich los. Der Wagen wackelt und die Bundeslade fängt an zu schieben. Und in einem Reflex streckt Usa seine Hand aus und fasst die Lade an. Finde ich gut. Bin ich ihm dankbar dafür, dass die Lade nicht gefallen ist. Und von daher verstehe ich Vers 7 auch nicht. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, der die Lade gerettet hat. Und Gott schlug ihn dort wegen der, jetzt kommt dieses Wort, Unehrerbittigkeit, und er starb dort bei der Lade Gottes. Vers 9, David erstarrt, es wird ihm heiß vor Schrecken, er ist total geschockt. Kurz zuvor haben sie alle noch getanzt und gesungen. Kurz zuvor ist Usa noch neben dem Wagen gegangen. Jetzt ist er tot, wieder schief gegangen. Und entsetzt sagte, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Da gibt es eine Verweisung nach Psalm 119, Vers 120. Und da heißt es, vor deinem Schrecken schaudert mein Fleisch. Ich fürchte mich vor deinen Urteilen. Gott zeigt dir seine Heiligkeit. Und ehrlich gesagt, David versteht nicht, was hier schiefgegangen ist. Er will sich auf jeden Fall die Finger nicht nochmals brennen. Er will die Lade nicht mehr zu sich bringen nach Jerusalem. Er lässt sie in das Haus von Obed-Edom bringen, wo sie 3 Monate bleibt. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber fast beiläufig wird uns in Vers 11 gesagt, dass der Herr Obed-Edom und sein ganzes Haus segnete, solange die Lade bei ihm in seinem Haus war. Ich muss ehrlich sagen, dass ich diesen Vers lange Zeit überschlagen habe, weil ich sie nicht verstand. Versteht ihr sie? Verstehen Sie sie? Schwer. Ich fand Gott so unfair. Ich fand die Geschichte so unfair. Ich sah in Gedanken diese 30.000 Menschen, die extra für Gott nach Kirjat Jearim gekommen waren und alles dafür übrig hatten, um diese Lade mit großen Festlichkeiten nach Jerusalem zu bringen. Und ich sehe in Gedanken Usa, der vorbeugen wollte, dass die Lade von dem Wagen fiel. Und dann sah ich Gottes Reaktion, dass Usa getötet wurde. Da gibt es ein Wort, dieses schwierige Wort, das uns leicht entgehen würde, aber das ist der Schlüssel zu diesem Rätsel. Das ist das eine Wort in Vers 7, das so lang ist, Unehrerbittigkeit. Spreche ich das gut aus? Unehrerbittigkeit. Also einem Mangel an Ehrfurcht, Frechheit vielleicht sogar. Sage ich zuerst mal dies. Wenn wir zurückdenken an die Vorschriften mit Bezug auf die Bundeslade, dann erinnern wir uns, dass 4 goldene Ringe an den Längsseiten der Kiste befestigt wurden, wodurch 2 Stangen geschoben wurden, Stangen, die nie entfernt werden durften. Warum nicht? Weil die Bundeslade von Menschen getragen werden musste, und zwar auf den Schultern. Es sollten auch noch Leviten sein, die sich heiligen mussten. Was heilig ist, wird von Menschen, die sich geheiligt haben, getragen. Und das scheint David vergessen zu haben. In seiner Zeit war es vielleicht vornehmer, sich für einen Transport einen neuen Wagen bauen zu lassen, als Dinge selber zu tragen. Ich habe mich gefragt, wie wir das vielleicht angefasst hätten in unserer Zeit. Wir hätten vielleicht so eine amerikanische Limousine gemietet. So ein langes weißes oder schwarzes Ding mit Fenstern, da kann man nichts sehen. Und wir hätten den Chauffeur einen neuen Anzug anfertigen lassen und wir hätten geputzt und alles sauber gemacht. Und wir hätten der Route entlang eine Ehrenwache aufgestellt und tausende Menschen auf die Beine gebracht, um zu jauchzen und zu klatschen. Wir hätten die Presse bestellt. Was hätten wir nicht alles gemacht? Wir hätten es auf unsere Art und Weise gemacht. Wie wir vieles für Gott auf unsere Art und Weise machen und denken, das muss ihm gefallen. Das hat er sicherlich gern. Ich habe mal gelesen zu dieser Stelle einen Satz von einem kanadischen Theologen. Er sagt, hier ist die Rede, hier sehen wir Menschen voller Hingabe, die sich ersetzen lassen von einer gut geschmierten Maschine. Menschen voller Hingabe, die sich ersetzen lassen vom Unpersönlichen, von der beeindruckenden gläsernen Kirche, die prächtige Bühne, mit der modernsten Lautsprecheranlage, die vornehmen und bequemen Sessel in unseren Kirchen, genauso wie im Kino, muss Gott doch gefallen. Das Höchste, das Beste für unseren Herrn, wie es uns gut erscheint, wie das bei uns üblich ist. Also lasst uns die Bundeslade nicht selber tragen, das ist nicht vornehm. Lasst uns einen neuen Wagen bauen und makellose Rinder auswählen, die wir dann nachher auch noch dem Herrn opfern werden. Das ist doch eine fantastische Idee. Dass Usa seine Hand ausstreckte, um die Lade aufzufangen, das war gut gemeint. Es war ein Reflex. Aber es hätte nie passieren dürfen. Man durfte die Lade nicht so anfassen. Die Lade war heilig. Mit ihr war Gott in ihrer Mitte. Und die Lade hatte Tragstangen, gerade deswegen, dass man die Lade nie anfassen musste. Unehrerbietigkeit, ein Mangel an Ehrfurcht Gott gegenüber. Und das kann Gott nicht ertragen. Dass wir seine Heiligkeit Gewalt antun. Und es gibt noch etwas, darüber schreibt diesen kanadischen Theologen auch. Er sagt, es ist fatal, Gott in seine Obhut nehmen zu wollen. Gott zu verteidigen, Gott zu schützen. Er ist der Heilige. Er braucht das nicht. Die Israeliten kehren heim, die sind entsetzt, die sind verwirrt. Ich denke, dass es einige Zeit gedauert hat, bis der Bericht von dem Geschehen durch die Reihen gegangen war, 30.000 Leute. Vielleicht ist der Bericht unterwegs auch immer ein bisschen verändert, so passiert das. Dass zum Schluss niemand mehr wusste, was genau passiert war, nur dass Usa gestorben war. Gott hat seine Hand gegen Usa ausgestreckt. Und jetzt bleibt die Lade 3 Monate in dem Haus von Obed-Edom. Und in Vers 12 wird dann dem König berichtet, dass das Haus Obed-Edoms von Gott gesegnet wurde. Und dann fasst David Mut. Vers 12, 2. Samuel 6. Und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet, um der Lade Gottes willen. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und ein Mastkalb. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn, und David war mit einem leinenen Ephod gegürtet. Und so brachten David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Bis dahin. Es gibt auch eine Parallelstelle, 1. Chronik 15. Da wird ausführlicher beschrieben, was hier geschieht. Ich werde das ein bisschen zusammenfassen. Auf jeden Fall ist uns hier schon klar geworden, dass die Lade diesmal getragen wurde. Es geschah, Vers 13, wenn die Träger... Sie haben das kapiert, das haben wir falsch gemacht, das muss getragen werden. In 1. Chronik 15 heißt es in Vers 15, und die Söhne der Leviten trugen die Lade Gottes auf ihren Schultern, wobei die Tragstangen auf ihnen lagen, wie Mose es geboten hatte, nach dem Wort des Herrn. Und in Vers 26 von 1. Chronik 15, Gott half den Leviten, die die Bundeslade des Herrn trugen. Dann lesen wir vom Opfern, wir lesen von Musik und von einem erleichterten, freudeerfüllten König, der mit aller Kraft vor dem Herrn tanzt. Er schreitet nicht, wer das vielleicht bei einer politischen Zeremonie gemacht hätte. Es betrifft hier keine Pflichtbetrachtung. Es betrifft ein freudiges Nachhausebringen von der Lade Gottes. Gottes Anwesenheit soll zurückkommen nach Jerusalem. Er soll wieder ganz in ihrer Mitte sein. Jerusalem, die Stadt Davids, aber vor allem die Stadt Gottes. Wo David regiert, aber wo letztendlich Gott regiert. David, der Mann nach Gottes Herzen. Und diesmal gibt es auch Hörnerschal. 2. Samuel 16, 15, da heißt, da ist die Rede, so brachten David, das ganze Haus Israel, die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschal. Hören wir, das Horn wird, der Horn, das Horn wird eingesetzt. Es war ein Musikinstrument. Psalm 150, Vers 3, lobt Gott mit Posaunengeschall. Ihr habt in Deutschland Posaunenchöre. Haben wir nicht in Holland. Da bin ich total begeistert, wenn ich sowas höre. Haben wir nicht. Ein Posaunenchor. So biblisch ist das. Und so wunderbar, das zu hören. Aber das Horn war auch ein Behälter für Öl. Erinnern wir uns an die Salbung von David. Jetzt wird die Lade des Herrn nach Jerusalem gebracht und dort aufgestellt in die Mitte des neuen Zeltes, das David extra für die Lade aufgeschlagen hatte. Vers 17. Und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie an ihre Stelle in die Mitte des Zeltes, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David brachte Brandopfer und Heilsopfer vor dem Herrn. Die Lade wird in die Mitte des Zeltes aufgeschlagen. In die Mitte. Nicht hinter einem Vorhang. Hier geschieht etwas Prophetisches. Es ist ein Hinweis nach dem neuen Bund. Jesus, das heißt im Hebräerbrief, dass wir freimütig zutreten dürfen zum Thron der Gnade. Es wird geopfert. Brandopfer und Heilsopfer, keine Sühneopfer. Und das Volk wird dann von David gesegnet im Namen des Herrn der Herrscharen. Vers 18, als David die Darbringung der Brandopfer und der Heilsopfer beendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Herrscharen. Hier sehen wir David als Priester. Er ist als König gesalbt worden, aber immer wieder sehen wir in dieser Geschichte, dass er auch Priester ist und auch Prophet ist. In seinen Psalmen gibt es viele Verheißungen Gottes, viele Prophezeiungen. Hier sehen wir, dass er eigentlich den Priesterdienst macht. Er hat vorher bei der Flucht am Anfang, als er bei den Priestern in Nob war, hat er von den Schaubroten gegessen. Das durften nur Priester tun. Er hatte auch eine priesterliche Funktion oder Rolle. Er hatte auch eine Rolle als Prophet. Da ist auch Jesus ähnlich, König, Priester und Prophet. Dieser David ist nicht nur irgendein Mensch gewesen, er war ein Mensch wie wir, aber von Gott auserwählt für eine ganz besondere Aufgabe. Als Vorfahr Jesu, als Vorläufer, als Bild, König, Priester und Prophet. Und ganz nett ist auch in Vers 19, dass das Volk ein Geschenk bekommt. Und er verteilt an das ganze Volk, an die ganze Menge Israels, vom Mann bis zur Frau, an jeden einen Brotkuchen, einen Dattelkuchen und einen Rosinenkuchen. Nett. Lieb. Die haben alle etwas mit nach Hause nehmen dürfen. Die Bundeslade wurde nach Jerusalem gebracht. Die wurden in die Mitte des Zeltes aufgestellt, dann hat David geopfert, dann hat er das Volk gesegnet, dann durften sie Geschenke mit nach Hause nehmen und da ist auch eine Symbolik darin. Und zwar bekamen sie Brotkuchen und Rosinenkuchen. Wo kommen Rosinen her? Von der Traube. Eigentlich teilt hier David Brot und Wein aus, wie Jesus später. Sie dürfen das alle mit nach Hause nehmen. Brotkuchen, Dattelkuchen, Rosinenkuchen. Symbolisch Brot und Wein. Die werden ausgeteilt. Dann heißt es in 1. Chronik 16, 4, das ist also die Parallelstelle, David setzte einige von den Leviten vor der Lade des Herrn ein, dass sie den Herrn, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben sollte. Das geschah mit Gesang und mit Musikinstrumenten, und zwar rund um die Uhr. David hat hier was ganz Wichtiges eingestellt. Lesen Sie das bitte nach in der Parallelstelle, 1. Chronik 16. Und zwar, dass das Lobgesang Gottes bei der Bundeslade vor dem Zelt nie aufhörte. Ab Vers 7 in 1. Chronik 16 trägt David seinen Brüdern auf, den Herrn zu preisen. Und es folgt dann ein Dankpsalm Davids. Wie heißt es in der Bibel? Gott thront auf die Lobpreisungen seines Volkes. Hier wird die Bundeslade zurückgebracht nach Jerusalem. Und hier stellt David das ein, dass rund um die Uhr Musiker, nicht irgendwelche Musiker, sondern Menschen, die von ihm angestellt wurden, die dazu beauftragt wurden, dass die rund um die Uhr singen und musizieren. Daraus kann man schließen, dass das sehr wichtig ist, dass unser Lobgesang nie endet, dass Gott rund um die Uhr gelobt wird, gedankt wird. Und darum ist es so toll, dass wir verschiedene Uhrzeiten haben in verschiedenen Teilen der Welt, sonst müssten wir für immer auf sein, aber wenn wir hier schlafen gehen, dann loben sie dort irgendwo noch weiter. Aber es geht auf jeden Fall darum, dass wir lernen zu loben und zu danken. Dass wir sehen, dass diese Lobpreisungen wesentlich sind. Nicht irgendwas, was wir dann und wann machen, weil es uns gefällt. Es gehört dazu. Gott gebührt die Ehre, oder? Gott gebührt unser Lob. Wie oft lobe ich Gott, wie oft danke ich Gott? Wie oft sind meine Gebete nicht eher die Gebete, wo ich etwas für mich erbitte? Wohin ich Gott klar mache, dass ich was brauche, dass ich mir was wünsche, dass ich mich vielleicht ein bisschen zurückgesetzt fühle und dass es langsam Zeit ist, dass sich Dinge verändern und dass er das doch kann. Wie oft sind meine Gebete ich bezogen? Und wenn ich diese Geschichte lese, dass David diese Leute anstellt, dass sie beim Zelt Gottes, bei der Bundeslade Tag und Nacht rund um die Uhr loben und preisen, dann denke ich, da haben wir noch viel zu lernen, oder? Da haben wir wirklich noch viel zu lernen. Etwas anderes. Nach 2. Samuel 6, Vers 14 hat David sich für diese Gelegenheit bekleidet mit einem leinenen Ephod. Denken wir, ist das wichtig? Ja, ist sehr wichtig. Und zwar war der Ephod ein Priesterschurz. Es war nicht irgendein Shirt oder so oder eine festliche Hose. Das Ephod war ein Priesterschurz. Die Priester von Nob zum Beispiel, wo David am Anfang seiner Flüchtlingszeit oder der Zeit, wo er auf der Flucht war, vorbeischaut und eben die Schaubrote mitnahm und das Schwert von Goliath. Die Priester von Nob waren bekannt als Männer, die den leinenen Ephod trugen. 1. Samuel 22, 18. Dieser Teil der Oberkleidung, es war Oberkleidung, reichte vom Brust bis zu den Hüften. Und es hatte zwei Schulterriemen und einen Gürtel. Nachzulesen in 2. Mose 34. Wir haben viel Hausarbeit heute. In 2. Mose 34, 1 bis 26. Der Ephod vom Hohepriester war vom teuren Material gemacht, mit unter anderem Gold und Purpur. David, wie auch Samuel, haben wahrscheinlich das Kleid eines einfachen Priesters getragen. Das Kleid eines einfachen Priesters. Es betraf ein einfacher leinener Ephod, ein Tuch, das die Hüften und Oberschenkel bedeckte. Damit war er nach 2. Samuel 6, 14 umgürtet. Und man trug über diesen Lendentuch, denn das war es eigentlich, vielleicht einen Leibrock. David trug nach 1. Chronik 15, Vers 27 ein Oberkleid aus Byssus, das war einem feinen Leinen. Aber er trug ein Ephod, die Kleidung eines einfachen Priesters, womit David sich für diese Gelegenheit entledigt hat. Er trug keine königliche Kleidung. Er nahm die Kleidung eines einfachen Tempeldieners. Vielleicht ging er sogar barfuß. Das war für Tempeldiener nämlich üblich, denn im Heiligtum wurde ja auch Blut des Opfers auf das Zeh des Priesters gegossen. Wir denken auch an Mose, der seine Schuhe ausziehen musste, weil er auf heiligem Boden stand. David hat sich erniedrigt. Er hat seine königliche Würde abgelegt, um den großen König zu ehren. Er hat von sich aus nichts bedacht oder organisiert. Er hat jetzt Gott einfach gehorcht, indem er die Lade von Leviten hat tragen lassen. Und er hat Gott geehrt mit seiner Haltung von Demut und Ehrfurcht und ich denke auch mit seinem Tanzen mit aller Kraft vor dem Herrn. Und ich könnte mir vorstellen, dass sein Oberkleid bei diesem wilden Tanzen etwas aufgegangen ist, wodurch man dann David in seinem Lendentuch sah. Das würde die Bemerkung von Michal, die wir bald sehen würden, hören, erklären. Es kann sein, dass beim wilden Tanzen eben sein Oberkleid ein bisschen aufgegangen ist, wodurch man sein Lendentuch sah, die einfache Kleidung des Priesters. Michal hat ihm ja vorgeworfen, dass er entblößt war. Er hat sich entledigt. Er hat seine königliche Gestalt, seine königliche Kleidung abgelegt. Woran erinnert uns das? An Philippa, oder? Wo das von Jesus gesagt wird, dass er sich entledigt hat, Mensch geworden ist wie wir, Dienstknecht geworden ist sogar. David wieder wie Jesus. Faszinierend, oder? Und jetzt in Vers 16 haben wir Michal schon gesehen, ich habe das nicht vorgelesen, aber es heißt dort, es geschah, als die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, schaute Michal, die Tochter Sauls, aus dem Fenster. Und als sie nun den König David vor dem Herrn hüpfen und tanzen sah, da verachtete sie ihn in ihrem Herzen. Sie war Davids erste Frau, die zweite Tochter von König Saul. Sie hatte David geholfen, ihrem Vater zu entkommen. Später gab ihr Vater sie einem anderen Mann. Frage ist, ob sie etwas zu sagen hatte in der Situation, David auf jeden Fall nicht. Sie kehrte aber später zurück, das hat Maike uns gestern auch gesagt, denn David bestand darauf, dass er sie zurückbekam. Er hatte sie ja erworben, dadurch, dass er 200 Philister getötet hatte, als Brautpreis. Und es ist eine sehr ergreifende Geschichte, wie dann Michal zurückkommt mit ihrem Mann, der den ganzen Weg weint, heißt es in der Bibel. Er musste sie zurückbringen. Er war ein Opfer von Saul. Und hier sehen wir Michal wieder als Frau von David. Und ich bin nicht sehr beeindruckt von ihrer Liebe David gegenüber. Wenn David die Bundeslade nach Jerusalem zurückbringt, und wenn er dann heimkehrt, dann erwartet ihm Abscheu und Ablehnung von seiner Frau. Nach der Freude kommt die Schmähung, kommt die Verachtung, und zwar aus dem eigenen Haus. Michal hat David gesehen, als er vor der Bundeslade tanzte. Sie hat ihn an dem Moment verachtet, sie hat sich geniert für das Benehmen ihres Mannes. Das war unpassend, das war einem König unwürdig. Aber es ging nicht um diesen König, es ging um den anderen König. Psalm 42, Vers 14. Du machtest uns unseren Nachbarn zum Hohn, zu Spott und Schimpf denen, die uns umgeben. Das kannte Jesus auch. Wieso sollen seine Nachfolger das nicht auch erfahren? Dennoch, sehr tragisch, David kehrt voller Freude heim und will seinem Haus den Segensgruß bringen, will seinem Haus segnen. So steht es in 1. Chronik 16, in der Parallelstelle. Er wird aber beim Eingang mit einem Fluch begrüßt. Als David zurückkehrte, Vers 20 in 2. Samuel 6, um seinem Haus den Segensgruß zu bringen, ging Michal, die Tochter Sauls, hinaus, David entgegen und sagte: Wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt. Als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Und da sagte David zu Michal: Vor dem Herrn der mich vor deinem Vater und vor seinem ganzen Haus erwählt hat, um mich zum Fürsten über das Volk des Herrn, über Israel zu bestellen. Ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Und ich will noch geringer werden als diesmal und will niedrig werden in meinen Augen. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehren stehen. Michal aber, die Tochter Saus, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Nach Philipper 2 hat David sich benommen wie Jesus. Er hat sich selbst zu nichts gemacht. Er hat Knechtsgestalt angenommen. Er ist den Menschen gleich geworden. Er hat sich erniedrigt. Ich habe, sagt er selber, vor dem Herrn getanzt und ich bin bereit, noch geringer zu werden. Ja, Michal, die Tochter von König Saul, der König, der immer größer wurde, der wahrscheinlich darauf bestanden hat, dass seine Kleider auch immer imponierender wurden und größer wurden, damit man nur sehen würde, wie groß und mächtig er war. Das war sie gewohnt. Das erwartete sie von David. Und er hat endlich Gottes Weg gefunden mit dieser Bundeslade. Und jetzt kehrt er zurück, um sein Haus zu segnen und wird beim Eingang mit einem Fluch begrüßt. Michal schämt sie vor David und sie spricht sehr sarkastisch und scharf. Wie ehrenwert hat sich heute der König von Israel gezeigt, als er sich heute vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sich sonst nur einer der ehrlosen Leute entblößt. Es ist ein schlimmes Ende, wenn wir Vers 23 lesen. Michal aber, die Tochter Sauls, bekam kein Kind bis zum Tag ihres Todes. Sie wird gestraft mit Kinderlosigkeit. Woraus wir übrigens nie schließen dürfen, dass Kinderlosigkeit eine Strafe Gottes ist. Aber hier scheint das so zu sein. Wir schließen ab mit 2. Samuel 7. Die Bundeslade ist in Jerusalem. Der König wohnt sicher in seinem Haus. Der Herr hat ihm ringsumher Ruhe verschafft. Es geht David gut. Er ist Gott dankbar. Und jetzt bekommt er eine blendende Idee. Vers 1. Es geschah, als der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden. Da sagte der König zum Propheten Nathan: Siehe doch, ich wohne in einem Haus aus Zedern, während die Lade Gottes in dem Zelt wohnt. Und Nathan sagte zum König: Geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir. Was hat David in seinem Herzen? Er will Gott ein Haus bauen. Er denkt: Ich habe ein Haus aus Zedern, Gott lebt nur in einem Zelt. Er redet mit Nathan und Nathan ist begeistert. Der denkt: Ja, ein Zelt ist doch wirklich nicht so vornehm für den König der Könige. Er soll ein Haus bekommen. Es ist 20 Jahre her jetzt, dass David aus Bethlehem weggezogen ist. In den 20 Jahren ist sehr viel vorgefallen. Er war ein aufgejagter Mensch, darüber haben wir öfters gesprochen. Und die Zeit ist auch noch frisch in seiner Erinnerung. Die Jahre in der Wüste, die Angst, die Verlassenheit, die Not. Niemanden, den er vertrauen konnte. Er weiß es noch, die schlaflosen Nächte, die Kälte, die Hitze, der Hunger, der Durst. Und jetzt in seinem schönen Palast ist der König überwältigt von Gottes Güte, von einem Dach über seinem Kopf, von dem festen Boden unter seinen Füßen, von Frieden, von Sicherheit und von seiner Position. Und er will Gott etwas zurückgeben, und zwar etwas Materielles. Ein schönes Haus, so wie er es selber bekommen hat. Und jetzt hat er die Möglichkeit, das zu organisieren, das zu bezahlen. Er kann es sich leisten. Er hat auch Menschen, die das machen können. Das Beste für den Höchsten. Und in der Nacht redet Gott mit Nathan. So wie es in 4. Mose 12 steht, Gott redet mit seinen Propheten in einem Gesicht oder im Traum. Und Nathan soll David eine Nachricht bringen. So spricht der Herr, Vers 5, du willst mir ein Haus bauen? Als Wohnung für mich? Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt, von dem Tag an, als ich die Söhne Israel aus Ägypten heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag. Ich bin umhergezogen in Zelt und Wohnung. In der ganzen Zeit, die ich unter allen Söhnen Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Stämme Israels, dem ich gebot, mein Volk Israel zu weiden, ein Wort geredet und gesagt, warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun so sollst du zu meinem Knecht, zu David sagen, so spricht der Herr, der Herrscher, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk, über Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen großen Namen, gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk, für Israel, einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohnt und nicht mehr in Unruhe gerät und die Söhne der Ruchlosigkeit es nicht mehr unterdrücken wie früher. Wenn deine Tage erfüllt sind, Vers 12, und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachkommen, Salomo, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen. Ich dachte es, ja, und werde sein Königtum festigen, und der wird meinem Namen ein Haus bauen. Und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Hier geht es um zwei Sachen. Es geht um ein Haus, das Menschen machen. Salomo, Davids Sohn, darf Gott einen Tempel bauen. Zur Gottes Zeit. Später wird uns erzählt, ich komme darauf zurück, warum David das nicht darf. Große Enttäuschung für David. Aber letztendlich geht es darum, dass Gott David, wenn deine Tage erfüllt sind, ab Vers 12, ein beständiges Haus bauen will. Das heißt, jetzt redet er von einem Haus, so wie wir das in England kennen, die Königsfamilie, the House of Windsor, in Holland, das Haus von Oranien. Es geht um die davidische Linie, es geht um das Königtum, das beständig sein wird und aus dem der König der Könige geboren wird, Jesus Christus. Dieses Haus kann David nicht für Gott bauen. Gott baut David ein Haus, ein beständiges Haus. Hier haben wir wieder die Prophezeiungen vom Anfang der Geschichte. Ich habe was Großes mit dir vor, David. Er wird David ein Haus bauen. Er hat ihm aus der Weide genommen mit dieser Absicht. Das wird der zweite König Israels, und aus seiner davidischen Linie wird der König der König geboren werden, Jesus Christus. Das hat Abigail verstanden. Er hat gesagt, du darfst dich nicht versündigen, denn Gott hat Großes mit dir vor. Gott will David ein beständiges Haus bauen. Ich habe dich von der Weide genommen, ich hatte etwas mit dir vor. Vers 11, so verkündigt dir nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen will. Davids Auftrag ist es, Israel ein guter König zu sein und sein eigenes Haus gut zu führen, und zwar gut, zu Gottes Ehre. Er hat viel, ja alles von Gott geschenkt bekommen. Jetzt soll er sich dafür einsetzen, dass er lebt zu Gottes Ehre und dass er sein Volk so führt. Und persönlich, für ihn persönlich, es geht noch immer darum, dass er ein Mensch nach Gottes Herzen wird. Der Tempel Gottes soll zwar gebaut werden, aber nicht von David. David will Gott etwas schenken, aber das kann er nicht. Und jetzt geschieht das, wo Gott uns eigentlich haben will. Und damit schließe ich ab. 1. Samuel 7, 17, nach all diesen Worten. Und nach diesem ganzen Gesicht, so redete Nathan zu David. Und da ging der König David hinein und setzte sich vor dem Herrn nieder. Er muss in das Zelt gegangen sein und hat sich vor der Lade hingesetzt und sagte, wer bin ich, Herr, Herr? Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Und das war noch zu gering in deinen Augen, Herr, Herr. Und du hast sogar über das Haus deines Knechtes und auf ferne Zukunft hingeredet und dies als Weisung für Menschen. Herr, Herr, doch was soll David noch weiter zu dir reden? Es gibt nichts mehr zu sagen. Gott hat das letzte Wort. Gott hat das erste und das letzte Wort. Und David ist zum Schweigen gebracht worden. Und es bleibt ihm nichts anderes übrig, als hinzuknien vor der Lade, vor der Anwesenheit Gottes, in der Gegenwart Gottes und zu sagen, wer bin ich, Herr, Herr? Wer bin ich? Erinnert uns an Petrus. Geh von mir, Jesus. Ich bin ein sündiger Mensch. Er erkennt, wer er ist. Er erkennt, wer Gott ist. Er ist zum Schweigen gebracht. Es gibt nichts mehr zu reden. David wollte Gott etwas schenken. Aber das kann er nicht, das kann ich auch nicht. Außer das eine. Das Beste, das Höchste, das ich Gott anbieten kann, das lässt sich nicht in Geld oder Materie ausdrücken. Da ist nur eines gut genug, mein Leben. Meine Hingabe, meine Anbetung, alles, was ich bin und habe, mein Leben. Und dann geht es auch darum, dass in meinem Herzen ein Thron steht und dass Gott sich darauf hinsetzen kann, dass er Herr ist über mein Leben, dass er das Sagen hat. Dass ich alle meine Ideen ihm hinbringe und nicht sage, ich habe das und das vor, ich mache das für dich. Dass ich es lerne zu schweigen, dass ich Gottes Größe erkenne und meine Kleinheit, dass ich erkenne, dass ich so viel falsch mache, so oft daneben stehe, weil ich noch immer so menschlich denke, während Gott aus mir, aus Ihnen, aus dir eine Frau nach Gottes Herzen machen will. David kann Gott nichts anderes schenken als sein Leben, seine Hingabe, seine Anbetung. Und hier sehen wir den König auf seinen Knien, total abhängig von Gott. Es geht letztendlich und nur darum, dass ich in Gemeinschaft mit Gott lebe, dass ich vor seinem Thron komme, dass ich gehorsam bin, dass er in meinem Leben der große König ist und bleibt, dass er in meinem Herz einen Wohnort findet, den Thron, worauf er Recht hat. David hat nichts mehr zu sagen. Was soll David noch weiter mit dir reden? Vers 20. Du kennst ja deinen Knecht. Ich wünsche uns, ich wünsche auch mir, dass wir diesen Punkt erreichen. Wie oft setzen wir uns so hin vor Gott und sagen, wir haben keine Worte, wir haben keine Wünsche, wir haben nichts. Wir kommen vor dir, du bist der große König. Sagst du, wie du es meinst. Sagst du, was ich hören muss. Wenn wir uns hin vor Gott setzen, werden wir uns bewusst davon, wer wir sind. Aber noch wichtiger, wer er ist. Es ist dort, dass die eigenen Ideen nach ihrem wirklichen Wert geschätzt werden. Es sind nur unsere Ideen, die oft schnell aufkamen, weil sie kreativ und klug sind, meinen wir, und die uns gut erschienen, die aber Gottes Pläne durchkreuzen könnten. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns vor dem großen Gott hinsetzen und entdecken, wie er es meint, was er vorhat. Und wie ich, wie Sie, wie du darin eventuell eine Aufgabe finden. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für die Worte von heute Abend aus deinem Wort, für die Geschichte, wo wir entdecken, wie heilig du bist, wie unheilig wir so oft daneben sind und wie du nur eines willst, dass wir zu dir kommen mit leeren Händen und sagen, hier bin ich, Herr. Was bin ich, Herr? Sag du mir, wie du es meinst. Sag du mir, was ich zu tun habe. Sag du mir, wie du mich gebrauchen kannst. Herr, wir sind so dankbar, dass wir in David eine Entwicklung sehen, dass wir sehen, wie der Geist Gottes diesen Mann veränderte. Es ermutigt uns, weil du auch uns sagst in deinem Wort, dass du das gute Werk, das du in uns angefangen hast, fortsetzen oder vollenden wirst. Wir sind so dankbar, Herr, dass du uns siehst und liebst und kennst und dass du uns einsetzen willst. Und wir stehen mit leeren Händen vor dir und anbeten dich, Herr, als König, als Priester, als Prophet, als Herr. Wir danken dir, dass wir freimütig zum Thron der Gnade gehen dürfen, mit unseren Anliegen, aber vor allem auch mit unserer Anbetung. Segne uns, Herr. Segne uns auch in der kommenden Nacht. Zeig uns, was für uns wichtig war in diesen Geschichten. Zeig uns, wie du es mit uns meinst. In Jesu Namen. Amen.